Lassen wir die erste Liebe einfach mal stehen. Wir kommen darauf zurück, aber ich will mit einer anderen Aussage einsteigen, ein bisschen heftiger. Gott will deine Hingabe nicht. Gott will deine Hingabe nicht. Und ganz ehrlich, wenn ich in einem Gottesdienst würde hocken, wo der Prediger vorher so einsteigt, würde ich mich fragen, hat er auch eine Ahnung, was Gott eigentlich will und was nicht. Und ich würde umso besser anhören, was der mir erzählt. Und darum lade ich euch ganz herzlich ein, hört gut zu, denkt mit und prüft. Ich will gerne beten zum Einstieg. Jesus, ich danke dir, dürfen wir uns wieder vertiefen in die Offenbarung, dürfen wir einsteigen in das erste Sendschreiben. Bitte ich, dass du uns dein Wort auftust, zu uns redest, zu unseren Herzen und uns bewusst machst, was du von uns wettest. Amen. Du hast schon gesagt, vor einer Woche sind wir eingestiegen in die Offenbarung, das erste Kapitel. Heute ist das erste Sendschreiben dran. Und es wird auch heute so sein, wie auch die nächste Sündung. Immer wenn wir jetzt in der Sendschreiben-Serie dran sind, werden wir ein Predigt-Nachgespräch machen. Einfach für die, die das wollen, die sagen, die wollen gerne noch in die Tiefer graben. Ich habe noch Fragen. Am 10:45 werden wir uns im Seminarraum hier oben hinten rechts treffen. Für die, die noch austauschen wollen, noch diskutieren wollen. So, Grössenordnung 30 Minuten, wer früher muss gehen, der früher gehen, das ist kein Problem. Zuerst ein paar grundlegende Punkte noch zu den Sendschreiben, die vielleicht ganz gut sind als Boden, bevor wir den Brief an Epheser anschauen. Die Grundlage bildet ja die Vision aus dem ersten Kapitel, wo der Uli letztes Mal mit uns angeschaut hat. Und in diesen zwei Kapiteln, die jetzt kommen, Kapitel 2 und 3, geht es um 7 real existierende Gemeinden. Die 7 Gemeinden sind alle so ein bisschen im gleichen Ecke. Das ist die heutige Türkei da oben. Wenn man da runter geht, Damaskus, da unten ist Israel, das wäre Zypern, dass man es ein bisschen einordnen könnte. Da oben dran wäre der Bosporus, Istanbul, dass wir etwas wissen, wo wir uns befinden. Und wenn wir es ein bisschen anzoomen, das wäre Ephesus, unten der grüne Punkt, falls ihr den erkennt. Das ist Patmos. Dort war Johannes, als er die Offenbarung bekommen hat und nachher die Sendschreiben geschickt hat. Ephesus, also die Gemeinde, die am nächsten zum Johannes war, in dieser Situation, in dieser Zeit der Verbannung. So hat sich die Gemeindelandschaft 95 nach Christus, dort umeinander ist der Brief geschrieben worden, die Offenbarung. So war die Gemeindesituation damals in etwa. Jetzt ist es so, dass die 7 Sendschreiben, es sind 7 Sendschreiben in diesen 2 Kapiteln, oft auf 7 Gemeindezeitalter bezogen werden. Also das erste Sendschreiben, Gemeinde von Ephesus, das erste Zeitalter, und nachher die anderen 6 Gemeindeschreiben drauf auf. Ich habe das mal in einer Tabelle versucht zu fassen, es ist nicht ganz eine einfache Tabelle, ihr müsst euch das auch nicht auswendig merken oder so, es geht mir nur darum aufzuzeigen, wie das oft verstanden wird von den Christen. 7 Zeitalter, ihr seht es auf der Seite, Ephesus, Smyrna, Pergamon, aufbauend. Und das hat man so ab dem Mittelalter, ist die Auslegung reingekommen, 16. Jahrhundert, dass die Gemeinden für verschiedene Gemeindezeitalter stehen. Es hat da verschiedene Spalten, das zeigt, dass sich die Ausleger bis heute gar nicht so einig sind, wie die 7 Zeitalter einzuteilen wären. Es ist im Großen und Ganzen sind sie sich relativ einig. Zum Beispiel, dass wir heute alle in der Zeit von Laodicea sind. Gewisse sind sich auch einig, dass nicht nur Laodicea, sondern auch Philadelphia und Sardes, dass das solche parallel existiert im Moment. Wenn wir es genau anschauen, dann merkt man, dass gewisse Sachen durchaus irgendwo passen und dass gewisse Sachen irgendwo auch ein Murks sind, um das anzubringen. Und Uli und ich müssen euch offen sagen, wir sind nicht so überzeugt von dieser Haltung, obwohl das die gängige Auslegung ist, die man im Westen, im westlichen Christentum kennt. Es geht uns heute Morgen nicht darum zu sagen, hey, glaubt das nicht. Es geht uns mehr darum zu sagen, hey, so denken die meisten Theologen in der westlichen Welt. Wir tendieren eher einfach zu einer Auslegung, die sagt, die Schreiben sind wirklich an die 7 Gemeinden in der damaligen Zeit gewesen. Und die 7 Gemeindesituationen, die man hier antreffen hat, findet man in jeder Gemeindezeit wieder. Also auch heute noch gibt es Gemeinden, die alle 7 Sendschreiben irgendwo Relevanz haben. Und klar, es gibt gewisse Zeiten, wo es vielleicht mehr Gemeinden hat, wo die Botschaft an Laodicea müsste hören. Und eine andere Zeit oder Region, wo die Botschaft an Ephesus mehr muss gehört werden. Schauen wir schon nur die Welt an, vergleichen wir China, die Schweiz, Nordkorea und Brasilien. Total andere Situationen. Irgendwo ist es für mich nicht logisch, dass dort der Laodicea überall den Stellenwert haben soll, wo uns der Raster vorgeben würde. Das einfach ein bisschen zum theologischen Rahmen, der vielleicht so eine Predigt ein Stück weit auch sprengt, einmal aufzuzeigen. Aber wie gesagt, nichts, was ihr euch müsst merken. Ich glaube, es können auch mehrere Sendschreiben für eine Gemeinde gleichzeitig aktuell sein. Weil zum einen haben wir eine Gemeindedimension, sage ich mal. Als ganze Gemeinde können wir auf einem Weg sein, der gut ist oder der falsch ist. Aber die Gemeinde setzt sich aus mehreren Gemeindegliedern zusammen. Da hat es einen Benni, der auf einem guten Weg sein oder auf einem falschen Weg. Dann hat es einen Uli, der kann auf einem anderen guten oder falschen Weg sein. Dann gibt es einen David. Und so kann es sein, dass zwei, drei Sendschreiben für eine Gemeinde plötzlich sehr relevant werden können, weil wir in verschiedenen Bereichen vielleicht auf einem kritischen oder eben auf einem guten und lobenswerten Weg ist. Und insofern, das werden wir auch heute Morgen sehen, sind wir sehr gespannt auf alle sieben Sendschreiben, weil ich bin überzeugt, alle sieben Sendschreiben werden zu uns reden und werden uns da und dort durchaus auch herausfordern. Dann vielleicht noch kurz zum Inhalt. Es ist noch spannend, wer die Sendschreiben schon mal genauer gelesen hat, studiert hat, der wird merken, es gibt die Elemente, die immer wieder kommen. Nicht jedes Element in allen Sendschreiben, außer am Anfang die Selbstvorstellung von Jesus, das haben wir in jedem Sendschreiben. Dann bei gewissen Gemeinden ein Lob, bei anderen ein Tadel, bei gewissen beides, in gewissen eine Aufforderung, bei gewissen einen Bußruf und so weiter und so weiter und so fort. Wir haben das mal versucht, farblich darzustellen. Und wenn man das jetzt schaut, über alle sieben Sendschreiben hinweg, dann sieht das etwa so aus, ganz einfach oder sofort eingängig. Wer das genauer studieren will, die Predigt ist ja immer online. Das Skript ist auch immer online. Das wäre dort drin mit einem Bild. Also nicht, dass ihr euch jetzt überfordern lasst und denkt, ey, was will der Benni heute Morgen mit uns? Es geht mir euch darum aufzuzeigen, man kann die grossen Sachen auch in den Zusammenhang setzen. Und wer das nachher näher studieren will, der ist herzlich eingeladen für das Predigtnachgespräch, das Skript noch anzuschauen oder mal einen Kommentar zu schnappen und dort nachzulesen. Das einfach so ein bisschen als Boden über die Sendschreiben, wo vielleicht immer wieder ein bisschen anklingen wird. Aber jetzt gehen wir zu den Epheser, zum Sendschreiben an Ephesus. Offenbarung 2 und ich lese einfach mal gerade den ersten Vers. Für die, die mitlesen, dürfen gerne auch aufschlagen. Offenbarung 2, ab dem Vers 1. Da ist die Aufforderung an Johannes von Jesus her. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Die letztes Mal da waren, die merken schon, Moment, haben wir das jetzt nicht erst gerade schon mal gehabt? Und es ist tatsächlich so, das ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe, das ist die Selbstvorstellung von Jesus. In allen sieben Sendschreiben stellt sich Jesus selber vor, und zwar immer mit einem Aspekt aus dem ersten Kapitel, wie sich Jesus schon am Johannes offenbart hat. Also alle Aspekte, die man in der Selbstvorstellung findet, finden wir auch schon im ersten Kapitel. Und darum haben wir das auch schon angeschaut mit Ueli. Ich will gleich noch mal kurz die einzelnen Punkte einfach schnell durchgehen, dass es uns wieder präsent ist. Was bedeuten denn die Bilder, die wir da sehen? Das macht die Offenbarung immer so ein bisschen schwer verständlich, all die Bilder, wenn man nicht gerade weiss, wie man die muss einordnen. Die sieben Sterne, die die Person da in der Hand hält, sind die Engel der Gemeinde. Gemäss Offenbarung 1,20, dort werden die explizit so ausgelegt, die sieben Sterne, wo Jesus in der rechten Hand hat, das sind die sieben Engel von diesen sieben Gemeinden. Jetzt ist es so, dass der Ueli letztes Mal gesagt hat, das sind die sieben Gemeindevorsteher von diesen sieben Gemeinden. Und da ist nach der Predigt natürlich die Frage aufgekommen, ja, woher nimmst du das, Ueli? Wo sieht man das? Das sagt ja die Offenbarung nie nicht so. Und darum möchte ich da noch mal kurz darauf eingehen, weil das ist auch so ein Punkt, wo ein bisschen diskutiert wird. Es ist so die Grundfrage, geht es um himmlische Wesen? Also um Engel im eigentlichen Sinn, wie wir es heute verstehen. Oder geht es mehr um Engel symbolisch und es ist eigentlich ein Mensch gemeint? Für Engel könnte ich sprechen, dass ein Engel von der Gemeinde ist, im Sinn von Schutzengel oder im Sinn von, jetzt ist mir das Wort entfallen, im Sinn von einem, das ist immer eine gute Frage, wenn man es auf die Schnelle nicht wiedergeben kann. Ein Engelfürst, genau. Ein Engelfürst oder ein Schutzengel von diesen Gemeinden. Es wäre beides biblisch begründbar. Wir lesen von Engelfürsten, wir lesen von Schutzengeln. Gleichzeitig müssen wir wissen, vom Hebräischen her, nicht vom Griechischen, vom Hebräischen bedeutet Engel einfach Bote. Und im Alten Testament, wenn das Wort Engel steht, kann das ein menschlicher Bote sein oder ein himmlischer Engel. Jetzt vom hebräischen Denken, wo der Johannes drin ist und in der symbolischen Sprache, die er redet, ist auch die Möglichkeit, dass es eben um einen menschlichen Bote geht, als Stellvertreter von einer Gemeinde sehr naheliegend. Man muss sich entscheiden letztendlich, was man denkt. Ich sage euch Gründe, warum wir eher zum Gemeindevorsteher tendieren. Im ersten Kapitel haben wir die Offenbarungskette gehabt. Gott offenbart sich an einen Engel und der Engel gibt die Offenbarung an Johannes weiter. Da stellt sich die Frage, wieso sollte Johannes, der die Offenbarung jetzt bekommen hat, schön Stegeli ab, wieder Stegeli auf, an einen Engel zurückschreiben. Gleichzeitig ist die Frage, warum sollte Johannes Lob und Tadel an eine Gemeinde, die an eine Gemeinde gerichtet ist, an einen himmlischen Engel schreiben? Und nicht der Gemeinde selber. Und die dritte Frage ist noch, ja, wie soll er an einen Engel schreiben? Woher kommt er seine Adressen über? Wie soll der Brief zu dem Engel kommen? Es sind Fragen, die sich irgendwo in der himmlischen Welt, in einer geistlichen Welt natürlich geklärt werden könnten. Aber rein vom menschlichen Verstand her tendieren wir dazu zu sagen, doch, es geht um Boten im Sinn von Boten von einer Gemeinde, Stellvertreter für eine Gemeinde. Darum die 7 Sterne, die 7 Engel sind die 7 Vorsteher von der Gemeinde. Einfach das nochmal rückblickend auf die Fragen, die letztes Mal aufgekommen sind, dass ihr das nachvollziehen könnt. Sie sind in der rechten Hand von Jesus. Die rechte Hand steht für Macht, für Besitz. Jesus hat Macht zu besitzen. Gemeindevorsteher und letztendlich dadurch auch Gemeinden zu besitzen. Sie sind in seiner Macht, auch in seiner Obhut. Es drückt Nähe und Macht aus, die Jesus hat. Und letztendlich steht er über diesen Gemeinden, nicht der Gemeindevorsteher, sondern es ist in Gottes Hand. Es ist in Jesu Hand. Dann haben wir die inmitten 7 goldenen Leuchter. Auch das wird im Vers 20 vom ersten Kapitel ausgelegt. Die goldenen Leuchter sind die 7 Gemeinden. Und Jesus, der Auferstandene, ist inmitten von diesen 7 Leuchter. Das drückt Nähe aus, das drückt Gegenwart von Jesus aus. Er ist gegenwärtig in diesen Gemeinden. Die Leuchter sind aus Gold. Gold ist ein Symbol in der Bibel für wahren Reichtum, für den Glauben. Der Glauben ist unser Reichtum als Christen. Eben nicht das Gold, das den weltlichen Reichtum symbolisiert, sondern es ist eben der christliche Reichtum, der Glauben. Nur durch Glauben können wir überhaupt vor Gott stehen. Darum stehen die Gemeinden ja auch goldig, goldene Leuchter, vor dem Herr. Und er ist mitten unter ihnen. Und 7, das ist die göttliche Vollzahl. Und darum stehen die 7 Leuchter, die 7 Gemeinden für alle Gemeinden. Sind stellvertretend für alle Gemeinden, stehen sie dort vor Gott. Letztendlich zeigt uns das Bild die unvergleichliche Nähe und Liebe, die Jesus zum einen zu den Gemeindevorstehern hat, zum anderen aber auch zu den Gemeinden selber hat. Eigentlich eine sehr schöne Offenbarung, die Johannes da überkommt, wie Jesus mitten unter den Gemeinden und bei seinen Gemeinden ist. Dann gehen wir vielleicht noch kurz zu Ephesus, weil an diese Gemeinde richtet sich ja unser erstes Endschreiben. Ephesus hat zur Zeit der Apostel eine sehr gewichtige Stellung eingenommen. Ephesus, nach altkirchlicher Überlieferung, nicht nach der Bibel, sondern nach den ersten Kirchenvätern, war der Ort, wo der Lieblingsjünger von Jesus gewirkt hatte, Johannes. Er war in Ephesus, hat dort gewirkt. Das würde auch erklären, warum er von daher nach Patmos verbannt worden ist. Das war eine Insel, die relativ in der Nähe war. Sein Hauptaufenthaltsort war. Dann wissen wir, dass der Paulus da gewirkt hat. Er hat Epheser sehr gern gehabt. Es ist uns auch ein Brief hinterlassen worden, wo an Epheser gegangen worden ist. Ephesus war Missions- und Arbeitsfeld von Apollos, von Aquila und Priscilla. Es war sozusagen eine Art Drehscheibe der urchristlichen Mission, Ephesus. Warum? Ephesus war die Hauptstadt der römischen Provinz Asia. Alles, was ihr hier seht, das war Asia. Heute ist Festland Türkei, die Insel vorne dran, das ist Griechenland. Asia ist vor allem im oberen Bereich noch mehr nach Osten. Das ist alles Provinz Asia. Und Ephesus als grosses Handelszentrum war die Hauptstadt, etwa 300'000 Einwohner. Heute ist Ephesus Ruine, nicht mehr bewohnt. In der Nähe ist die türkische Stadt Selçuk, für die, die sich ein bisschen auskennen dort in der Region, ich nicht. das ist Ephesus heute. Hat keinen Stellenwert mehr in dem Sinn. Für uns, auch für die Christenheit nicht mehr. Gehen wir weiter zum Vers 2. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Jetzt fängt es an lebendig zu werden. Jetzt kommt die Botschaft, die Jesus an die Gemeinde hat. Und ich finde es eine wunderschöne Botschaft im ersten Teil. Gott weiss um die Mühsal, die die Gemeinde hatte. Gott weiss um die Werke, die die Gemeinde da hat. Gott weiss um das Ausharren, um die Geduld, die die Gemeinde gebraucht hat. Um das Ausharren, das sie hatte, wo die falschen Apostel gekommen sind. Wo die Gemeinde in eine falsche Richtung treiben. Und sie haben treu geprüft, haben gekämpft und geschaut und haben entschieden, nein, euch folgen wir nicht, ihr seid falsche Lehrer, geht wieder. Sie haben ausgeharrt in der Verfolgung. Sie haben bereits angefangen, Verfolgung erleben. Sie sind treu geblieben. Sie haben um seines Namens willen gelitten. Und vielleicht haben sie sich manchmal gefragt, wo ist Gott? Sieht er überhaupt, was wir da erleben? Und jetzt kommen sie durch den Brief die Bestätigung über, Gott weiß es. Ich kenne eure Werke. Was für eine Ermutigung ist es auch für uns heute, uns das bewusst zu machen. In dem Bild gesprochen, da ist der Auferstandene inmitten von diesen Gemeinden, der sieht, was dort läuft. Und das ist heute nicht anders. Auch heute weiss Gott um seine Gemeinden. Er weiss, was Gemeinden zum Teil müssen erdulden. Und man könnte das auch abbrechen aufs einzelne Gemeindeglied. Auf die Situationen, wo wir alle drinstehen tagtäglich. Wo ihr vielleicht persönlich am Kämpfen sind, am Ausharren sind, am Leiden sind. Zum einen vielleicht körperlich, krankheitsmässig, am Alter und vielleicht auch im Glauben. Wo ihr euch nicht wahrgenommen fühlt, wo ihr am Kämpfen sind in Diskussionen mit anderen Leuten. Wo ihr am Leiden sind, weil ihr euch fragt, gehört Gott mein Schreien eigentlich nicht? Und da innen können wir die Zusage auch auf uns münzen. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Es ist eine wunderbare Zusage von Gott. Er sieht. Es ist Gott, der sieht, der weiss, wie es uns geht und wo wir stehen. Gott weiss es und es kümmert ihn. Es ist ihm nicht egal. Weder auf die Gemeinde bezogen, noch auf das einzelne Gemeindeglied bezogen. Viele von uns würden wahrscheinlich sagen, wenn Gott die Aussagen über meine Gemeinde macht, wenn Gott die Aussagen über mein Leben machen würde, ich wäre zufrieden, ich unterschreibe sofort. Ist doch schön, wenn das über eine Gemeinde gesagt wird. Umso mehr stund das, was nachher im Vers 4 kommt. Weil Jesus ist nicht zufrieden mit Ephesus, im Gegenteil. Es fehlt ihm etwas sehr Gewichtiges. Aber, das ist das typische biblische Aber, oder? Wenn aber kommt, dann wissen wir, jetzt kommt ein Plot-Twist. Jetzt ändert sich etwas. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Aber ich habe gegen dich. Was bedeutet das? Man könnte das übersetzen mit, ich hege einen Groll wider dich. Das ist eine unglaublich starke Aussage, die wir da haben. Ich habe gegen dich. Jesus steht, trotz seiner Liebe zu seiner Gemeinde, steht er gegen die Gemeinde in Ephesus. Gegen seine geliebte Gemeindestatter. Er hat etwas gegen sie. Keine Frage, er liebt seine Gemeinde. Und sie ist auch nicht verstoßen. Wir haben es gesehen, die Vision am Anfang. Die 7 Gemeinden, auch Ephesus, er ist mitten unter ihnen. Er ist gegenwärtig in dieser Gemeinde. Aber genau das Gegenwärtigsein von Jesus löst die Spannung aus, die zu dieser Aussage führt. Weil er seine Gemeinde liebt, weil er gegenwärtig ist, hat er etwas gegen sie, weil es stimmt etwas nicht. Es liegt etwas im Argen, und zwar, die Epheser haben ihre erste Liebe verlassen. Und das wirft natürlich die Frage auf, was bedeutet das, die erste Liebe verlassen? Was meint Jesus mit der ersten Liebe? Erste Liebe hat einen doppelten Charakter. Einen zeitlichen Charakter und einen sachlichen Charakter. Der zeitliche Charakter meint die erste Liebe im Sinn von die frühere Liebe, die anfängliche Liebe. Die Liebe, die man auch im Lied vorhin gehört hat, wo der Uli abspielen lassen hat. Die erste Liebe am Anfang von einer Freundschaft. Und die sachliche erste Liebe meint die erste Liebe in Form von Priorität. Dem, wo wir einen grossen, respektive den höchsten Stellenwert geben, das ist unsere erste Liebe. Jetzt ist es wahrscheinlich nicht so, dass Ephesus einfach lieblos geworden wäre und Jesus nicht mehr gern hätte. Das ist ja selten so in einer Gemeinde oder bei einem Christ. Die Problematik ist dort drin verortet, dass sie ihren Peak überschritten hat, den Höhepunkt überschritten, und sie sind auf dem Weg talwärts. Es geht abwärts. Die Liebe nimmt ab, sie ist am Erkalten. Andere Sachen fangen da wichtiger zu werden oder sind bereits wichtiger geworden. Wir wissen nicht, wo die Gemeinde steht auf diesem Talweg. Aber sie sind genug weit vorgeschritten, dass es Jesus als nötig erachtet, dem entgegenzutreten, dieser Tendenz. Weil er weiß genau, wenn es so weitergeht, dann kommt es schlimm raus. Dann wird es nicht gut rauskommen, die Gemeinde wird zugrund gehen. Und manche Gemeinde ist zugrund gegangen daran. Weil die erste Liebe gefehlt hat. Manches Christsein hat irgendwo geendet, weil die erste Liebe nicht erneuert worden ist. Weil der Weg ins Tal wirklich bis ins Tal gegangen ist. Gott will die ganze Hingabe, die ganze Werke der Epheser, die wir im Vers 2 und 3 gelesen haben, Gott will die Werke nicht, wenn das mit dieser ersten Liebe nicht stimmt. Oder anders ausgedrückt, Gott will unsere Hingabe nicht, wenn unser Herz nicht für ihn brennt. Unsere ganze Hingabe wird zu einer Werkgerechtigkeit, zu reiner Leistung, die vor Gott nichts zählt, wenn unser Herz nicht bei ihm ist. Gott will meine und deine Hingabe nicht, er will die Hingabe der Epheser nicht, wenn nicht aus Herz hingegeben wird. Wenn das Herz nicht brennt für ihn. Und das ist die grosse Problematik der Epheser. Und das, was sich die Epheser da vorwerfen lassen, bin ich überzeugt, dass das heute noch genauso ein relevanter und wichtiger Punkt ist. Es passiert doch so schnell. Und wir müssen uns fragen, gilt meine erste Liebe in Bezug auf meine Prioritäten, gilt die meinem Erlöser, gilt die Jesus Christus? Wir müssen uns fragen, habe ich noch meine erste Liebe zu Jesus, so wie es am Anfang der Zeit zu Jesus war, von dieser Beziehung, die ich zu Jesus hatte? Ist die erste Liebe noch da? Wie denkt Gott über meine Gemeinde im Licht von diesen Versen? Wie denkt Gott über mich im Licht von diesen Versen? Das ist die Frage, die wir uns heute gefallen lassen heute Morgen, wenn wir dem Sendschreiben an Ephesus gerecht werden wollen. Ich denke, die meisten Christen sind schon an den Punkt gekommen, wo sie sich wie die Fässer den Vorwurf auch haben müssen anhören. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und da kommt die grosse Frage ins Spiel, was sollen wir machen? Was sollen wir machen, wenn wir merken, Gott meint mich? Gott meint unsere Gemeinde. Wie sollen wir reagieren? Was ist der Anspruch, den Gott jetzt hat? Weil Gott warnt nie ohne das Ziel, dass es eine Veränderung darf geben. Und das sehen wir, wenn wir weiterlesen im Vers 5. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Jesus, sein Anliegen ist nicht, zum Ephesus zu richten. Sein Anliegen ist, Ephesus zur Umkehr zu bewegen. Aber Jesus ist knallhart und sagt, und wenn das nicht passiert mit dieser Umkehr, dann wird das Gericht kommen. Auch zu dem ist Jesus bereit, dass es Gericht wird geben, wenn sie zur Erneuerung nicht bereit sind. Und darum wollen wir anschauen, ja, wie passiert denn Erneuerung? Wie soll die Erneuerung vonstatten gehen, wo wir im Vers 5 dürfen lesen? Und es sind drei Schritte, die sich herauskristallisieren, wo ein Mensch, wo eine Gemeinde kann gehen. Der erste Schritt zu dieser notwendigen Erneuerung ist, denke nun daran, wovon du gefallen bist. Die Neue Genfer Übersetzung übersetzt da, es ist nicht eine Übersetzung, sondern eigentlich eine Übertragung, die bereits ausgelegt wird, aber ich finde es sehr eingängig. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Das ist der Sinn von dieser Aufforderung. Denk zurück, wie ist es damals gewesen? Am Anfang, wo die Beziehung noch frisch war. Wie weit hast du dich von dem entfernt? Wovon du gefallen bist, soll man bedenken. Und das, wovon du gefallen bist, hat den Aspekt von, wird dir bewusst, wo du sündig geworden bist? Was du verloren hast? Was nicht mehr da ist? Denk nachher und erkenne, wo dass du schuldig geworden bist vor Gott. Also der erste Schritt geht darum, zurückzudenken und sich erinnern, wie es am Anfang war. Wenn wir es auf eine Gemeinde beziehen, dann können wir unsere Gemeindegründungssituation vor Augen rufen. Einige von uns haben das noch erlebt, wie die Gemeinde gegründet worden ist, vor mehr als 30 Jahren. 34 etwa, Hans, oder? 34 Jahre. Die Gemeinde voll im Saft. Das Feuer von Gemeindegründung. Der Wunsch, einen Ort zu haben, wo man zusammenkommt und sich auf das Wort Gottes ausrichtet. Das Brennen, dass das darf rausgehen auf Altstädte, in das Dorf, in die Stadt rein, dass die Menschen von dem Jesus hören, von dieser Erlösung hören. Man kommt zusammen und betet miteinander, dass etwas darf passieren. Man kommt zusammen und genießt, auf das Wort Gottes zu hören, zusammen zu beten, Gemeinschaft miteinander zu haben, in Einheit für vorwärts zu gehen. Es ist eine Gemeinde, die missionarisch aktiv ist. Das ist die Charakteristik von einer neu gegründeten Gemeinde in der Regel. Da ist Power drin, da ist richtig Drive drin. Und sobald Gemeinden grösser werden, geht das oft verloren. Das wäre zum Beispiel so eine zeitlich erste Liebe. Man soll sich zurückerinnern, wie das war. Auf Einzelpersonen bezogen. Es ist nicht bei jedem Gläubigen der Fall, aber ich sage bei 98%. Wenn ich in unserem Sommerlager erlebe, wie Teenager ihr Leben Jesus angeben, wenn ich zurückdenke, wie es bei mir war, die unbändige Freude in dem Moment, wo jemand sich für Jesus entschieden hat, der Frieden, der ins Leben kommt, die Leute, sie haben wie Gummibälle. Die gumpen durchs ganze Haus durch, eine riesen Freude strahlen sie aus, weil es ist eine Last von ihnen genommen. Ihre Schuld ist weg. Sie haben eine Beziehung zum Vater im Himmel. Und sie fangen an, begeistert die Bibel zu lesen. Die nehmen sich in einem Sommerlager vor, ein Jahr lang in einem Jahr die Bibel durchzulesen. Nicht viele schaffen es. Aber die sind begeistert zum Bibel lesen, sie sind begeistert zum Beten, zum herausfinden, wer ist der Gott, wer ist der Jesus, näher Beziehung mit ihm pflegen. Sie sind begeistert, in eine Gemeinde zu gehen, andere Christen kennenzulernen, mit Christen unterwegs zu sein, gemeinsam Reich Gottes zu bauen. Und wie schnell und wie oft verlieren Christen das Begeistertsein für die Beziehung mit Jesus. Wie schnell wird der Alltag wichtiger, Freizeitbeschäftigungen kommen Priorität über und Bibel lesen, beten, Gemeinde verliert an Stellenwert. Die erste Liebe nimmt ab. Wie schnell geht das Herz für Jesus verloren? Und in dem Nachdenken, in dem Bewusstwerden, wie es mal war, kommt nachher der zweite Schritt, was es braucht zu einer Erneuerung. Tue Buße. Jesus sagt, und jetzt kehr um. Tue Buße. Aus dem Bewusstmachen, was man verloren hat, was man aufgegeben hat, soll Buß folgen. Buß heisst wörtlich seinen Sinn ändern. Oder anderen Sinnes werden. Das hat noch mehr die passive Formulierung. Das ist etwas, was sehr schwierig ist, selber zu machen. Wir können unseren Sinn eigentlich nicht selber ändern. Das ist etwas, das von außen angetriggert wird, in dem Fall von Gott, wo uns hilft, dass unser Sinn geändert wird. Das merken alle die sich gute Vorsätze für das neue Jahr machen. Das ist eben nicht nur eine Sinnesänderung, das ist eben keine Sinnesänderung, sondern einfach, es wäre eben gut. Aber den Sinn hat man nicht geändert und darum funktioniert es nach einem Monat nicht mehr oder früher. Buße tun heisst Sinnesänderung, ein Umkehren, ein Verändern. Die gesamte Denk- und Willensrichtung und somit Lebensrichtung wird geändert, wird angepasst. Also Buße tun heisst nicht einfach nur, es tut mir leid und dann geht es weiter wie voran, sondern Buße bedeutet Bereitschaft und Ausrichtung darauf an, dass mein ganzes Leben darf und soll geändert werden. Das ist ein sehr hoher Anspruch, den Jesus hat. Das ist ein Schritt, den wir nicht selber machen können. Wir brauchen Gottes Hilfe dazu. Und darum hat Buße auch mit Jesus begegnet zu tun. Ihm das anlegen, ihn um Hilfe bitten und sagen, übernimm du wieder das Steuer von meinem Leben. Und der dritte Schritt zur notwendigen Erneuerung ist, und tue die ersten Werke. Die ersten Werke, die haben einen speziellen Charakter gehabt, die sind aus dieser Liebe Jesus gegenüber passiert. Das war kein frommer Aktivismus gewesen. Man hat es gern gemacht, aus Freude raus. Es ist einem einfach gefallen. Man hat es nicht aus eigener Kraft gemacht, sondern aus Gottes Kraft. Werk tun, der Paulus würde es wahrscheinlich anders formulieren. Er würde wahrscheinlich sagen, bringe dieselben Früchte wie zu Beginn. Das, was der Johannes Werk nennt, nennt der Paulus Frucht. Und mit dem wird etwas ganz anderes nochmal bewusst. Früchte können wir nicht selber machen, sondern sie passieren durch den Geist Gottes in unserem Leben. Und damit sind wir bei der Predigt vom 17. März. Die Kraft Gottes in uns, die das Richtige bewirkt, wo Früchte bewirkt, wo die Werke bewirken. Und das zeigt uns wieder, warum die erste Liebe so wichtig ist. Aus dieser ersten Liebe ist die Beziehung zu Jesus, die ganz eng wird. Und aus dieser engen Beziehung ist die Kraft Gottes in mir, die wirksam wird, wo die Werke, wo die Früchte hervorbringt. Also bedenken, von wo wir gefallen sind, das führt zum Bußtun. Und das Bußtun führt uns in die Nähe zu Jesus. Und erst das gibt uns die Möglichkeit, dass wir die ersten Werke wieder tun können. Also es ist eine Folge, die wir nicht umkehren können und wir sind auf Gottes Wirken, auf seine Hilfe diesbezüglich angewiesen. Wir erkennen da, warum Gott unsere Hingabe so wichtig ist. Das da. Gott will unsere Hingabe nicht, weil es funktioniert nicht, wenn unser Herz nicht bei ihm ist. Dann ist es Werkgerechtigkeit. Es muss andersrum funktionieren. Nur wenn unser Herz für Gott brennt, können wir uns ihm auch wirklich hingeben. Zuerst braucht es die erste Liebe und daraus kommen nachher die Werke und die Früchte. Darum will Gott deine Hingabe nicht, wenn deine erste Liebe nicht bei Gott ist. Was ist jetzt, wenn der Weg zur Gemeinde, wenn der Weg für die Gemeinde steinig ist oder für eine Person steinig ist und sagt, das will ich nicht, das ist mir zu aufwendig. Die Möglichkeit besteht. Die Leute haben aber auch ein Problem. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Das ist das Gericht, wo über denen steht, wo nicht parat sind, umzukehren. Und das Gericht ist nicht so, weil Gott sagt, ihr selber die Schuld und jetzt tut er noch ins Leid werfen. Nein, das Gericht ist eine logische Folge. Weil die Leute sagen ja, ich will nicht zu dieser ersten Liebe zurück und sagen mit dem, ich will die Nähe zu Jesus nicht. Sie distanzieren sich von Gott. Und die logische Konsequenz ist, jetzt für die Gemeinde in Ephesus, ja, der Leuchter wird von Jesus weggestellt. Weil sie wenden die Nähe zu ihm gar nicht. Das können wir abbrechen auf unser eigenes Leben. Wir müssen nicht so weit gehen und da gerade davor reden, dass Gott die Gemeinde oder der Gläubig verstoßt, aus seinem Angesicht weg und der ist ewig verloren. In Bezug auf Ephesus geht es mal um die Vorrangposition, die Leuchtposition, die Ephesus hatte. Es ist die erste Gemeinde, die genannt wird. Es ist die wichtige Gemeinde gewesen. Es ist ein Missionszentrum gewesen. Die hat Leuchtkraft auch für die Gemeinde in der Region. Und Jesus sagt, hey, ich werde den Leuchter wegstellen. Ihr werdet euren historischen Platz verlieren. Das heisst noch nicht, dass die Gemeinde gerade wird zugrunde gehen und keine Gemeinde mehr ist, die nicht gleich auf Jesus ausgerichtet ist, zumindest halbwegs. Wenn man es dann konsequent enddenkt, bedeutet es irgendwann ja, die Gemeinde wird auch sterben, wenn der Weg über Jahre, Jahrzehnte wird anhalten. Die logische Konsequenz ist das bittere Gericht. Und das müssen wir uns bewusst bleiben, wenn wir sagen, ich will nicht umkehren, ich will nicht Buße tun. Es passt mir so, wie es ist. Überraschend ist jetzt, dass im Vers 6 nachher nochmal Wort vom Lob kommen. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Es zeigt einfach nochmal klar, dass die Gemeinde nicht grundsätzlich auf dem Abstellgleis ist. Die Grundausrichtung ist immer noch auf Jesus hin. Aber man könnte sich das vorstellen wie in einem Bahnhof, wo eine Weiche gestellt worden ist. Es laufen zwei Gleise und die Epheser sind auf dem Gleis, wo langsam aber sicher von Gott wegdriftet. Sie haben noch eine grundsätzliche gute Ausrichtung, aber sie trifft in eine falsche Richtung ab. Und darum der Aufruf von Jesus, stellt die Weiche zurück aufs Hauptgleis, aufs richtige Gleis. Wer die Nikolaiten sind, darauf können wir heute Morgen nicht näher eingehen. Die, die es interessiert, kommen am 4. Labelfi auch zum Predigt-Nachgespräch. Und so kommen wir zum letzten Vers, einen wunderbaren Abschluss, eine wunderbare Verheißung, die wir mitnehmen dürfen, die uns aufbauen soll, die uns Motivation geben soll und uns immer wieder auf die Buße ausrichten soll. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Wer Ohren hat, der höre. Typisch biblischer Aufruf, oder? Jeder Mensch hat Ohren, aber nicht jeder will hören. Der Aufruf, hey, wenn du Ohren hast, dann hör auch. Ohren stehen für Erkennen. Wenn du erkannt hast, wenn du erkennst, dass die Botschaft etwas für dein Leben zu sagen hat, dann hör auch. Dann handeln entsprechend. Dann setz etwas um in deinem Leben. Erkennen allein gelangt nicht. Es muss auch etwas folgen, das die Erkenntnis unterstreicht. Ganz ein einfaches Beispiel, wenn ich im Auto hocke und ich erkenne, oh, ich fahre auf einen Baum zu, ist mit dem Erkennen alleine nicht da. Ich werde trotzdem mit dem Baum hineinfahren. Ich muss entweder Steuer umreißen oder bremsen. Und sonst fahre ich trotz Erkenntnis in den Baum hinein. Und das ist das, was das, wer Ohren hat, der höre, meint. Wer verstanden hat, dass Gott ihm etwas will sagen, der soll auch reagieren darauf. Der soll den Weg zurück zu dieser ersten Liebe gehen. Tu deine Ohren auf und mach dich auf den Weg, weil es ist eine wunderbare Verheißung darauf. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Buß tun und umkehren, wir müssen uns nichts vormachen, das ist etwas, was herausfordernd ist. Es kostet Kraft, hat jeder von uns, glaube ich, schon erlebt. Ist nicht einfach, ein Leben lang immer wieder umzukehren, immer wieder eingestehen, Jesus, ich bin schon wieder meine erste Liebe verloren. Schon wieder meine Prioritäten falsch gesetzt. Das ist ein Überwinden. Das ist ein Überwinden, dran zu bleiben und festzuheben an Jesus. Aber wenn man überwindet, winkt eine wundervolle Verheißung. Die Verheißung, die Adam und Eva im irdischen Leben nicht haben dürfen in Empfang nehmen. Sie dürfen vom Frucht, vom Baum, vom ewigen Leben essen, vom Baum vom Leben, im Paradies Gottes. Das ist uns verheißen. Oder ganz einfach gesagt, ewiges Leben. Das ist die Frucht, die Verheißung über unserem Leben, wenn wir werden überwinden. Sendschreiben an Ephesus geht an die ganze Gemeinde und somit an die ganze Christenheit. Gilt jedem. Aber die Verheißung da am Schluss, die gilt nur der Überwinder. Nur denen in der Gemeinde, die sagen, jawohl, ich will und immer wieder neu überwinden und mich dem Jesus anlegen. Das ist die Verheißung, die vor uns steht. Und die Frage, die am Schluss im Raum steht, wollte ich zu diesen Überwindern gehören? Wollte ich dem Aufruf an die Epheser Auffolge leisten, wenn ich merke, doch, da ist etwas. Jesus meint mich persönlich. Binden wir den Sack zusammen. Das erste Schreiben an die Gemeinde in Ephesus zeigt uns eine bewundernswerte Gemeinde. Ohne Zweifel. Aber es prägt uns auch unvergesslich ein, dass der auferstandene Jesus nach der ersten Liebe fragt und nicht nach Werk. Er fragt nach unserer ersten Liebe und er fordert unsere erste Liebe. Nur dann kann Nur dann können Christen ein Zeugnis sein in dieser Welt. Und es geht darum, dass wir nach unseren Abwägen wieder zurückkommen, dass wir wieder den Weg vom Überwinder gehen können. Buss tun, umkehren. Und wo das nicht passiert, wird das Gericht treffen. Wo das passiert, ist die wunderbare Verheißung, die wir in Jesus haben. Ewiges Leben in Gottes neuer Schöpfung. Ich werde nachher beten und dann haben wir eine Reaktionszeit, 3-4 Minuten. Und ich möchte euch den Weg vom Überwinder einfach vor Augen behalten für die Zeit. Für die, die sagen, doch, Gott hat etwas angeregt in mir. Der erste Schritt, daran denken, von wo dass wir gefallen sind, was wir verloren haben. Umkehren, Buss tun. So schwer es ist, so einfach ist es. Es passiert in einem Gebet, wo wir es mit Jesus dürfen bereden. Und aus dieser Kraft von Jesus heraus wieder die ersten Werke tun. Uns wieder von ihm leiten lassen, dieser Begeisterung. Und dann steht die Verheißung vor uns und über unserem Leben. Ich bete und nachher jederzeit für sich selber. Jesus, ich danke dir für die 7 Sendschreiben, die wir dürfen haben, besonders für das erste Schreiben von der Gemeinde in Ephesus. Und ich danke dir für das Zeugnis, das wir aus der Geschichte dürfen haben, wo wir sehen, dass Ephesus noch lange eine leuchtende Gemeinde war nach dem Sendschreiben. Und ich wünsche mir, dass für uns alle, dass wir so leuchten dürfen sein, dass auch die Gemeinde so ein Leuchten darf sein, wo Bestand hat, wenn wir uns von dem Bußruf immer wieder ansprechen lassen und hilf uns, überwinder zu werden. Es kostet so viel Kraft, es überfordert unsere Kraft. Und wir wollen auf dich und auf deine Kraft schauen und immer wieder aufs Neue überwinden und uns dir angeben, die ersten Werke tun. Hilf uns, Jesus. Amen.